Büro der Zukunft, nicht nur Kosten, sondern auch Hort von Innovationen, Produktivität und Unternehmens-DNA.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen bei Interact Insight, dem Business-Podcast mit brandaktuellen Interviews und Hintergründen aus Architektur, Immobilien und Technologie. Ich bin Stefan Jung, Gründer der Strategieberatung Taskforce Now in Hamburg. Heute geht es bei Interact Insight um einen Manager und Experten, dem die Top-Entscheider aus Immobilienwirtschaft und Politik genau zuhören. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Maklerunternehmens NAI Apollo. Davor war er COO und Head of Investment bei Savills Deutschland. Weitere berufliche Stationen waren JLL, DT Immobilien und Deutsche Telekom. Hinzu kommen mehr als 11 Jahre im Zentraler Immobilienausschuss ZIA, derzeit als Vorsitzender des Ausschusses Büroimmobilien. Er gilt als exzellenter Netzwerker in der Branche und verbindet Menschen. Er blickt hinter die Kulissen und redet Klartext. Das tut er auch ganz sicher heute in unserem Gespräch. Herzlich willkommen, Andreas Wende.
Vielen Dank, Stefan.
Ja, Andreas, das war ja schon ein relativ langer Lebenslauf, aber bei weitem immer noch nicht alle deine Aktivitäten und Funktionen. Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
Ja, schon Mensch dabei geblieben. Und wenn ich auf mein Leben ein bisschen zurückschaue, halt, was man eigentlich in jungen Jahren wie in alten Jahren auch tut, dann kommen noch ein paar Sachen zusammen, auf die wir vielleicht heute noch kommen, die mir heute noch viel Freude bereiten.
Ja, super, da freue ich mich schon sehr darauf, Andreas. Und es ist Tradition bei unserem Interact-Podcast, dass wir mit einer 60 Sekunden Schnellfragerunde starten, wo du dich spontan für eine Antwort entscheiden darfst. Und ich würde sagen, ich leg mal los.
Gerne.
HSV oder St. Pauli?
Welche Frage? HSV.
Hund oder Katze?
Hund.
Ostsee oder Nordsee?
Nordsee.
BMW oder Mercedes?
Mercedes.
Apple oder Samsung?
Samsung.
Spanien oder Italien?
Spanien.
Burger oder Pizza?
Burger.
Wein oder Bier?
Wein.
Okay, also schnell entschlossen, das ist wichtig und so kennt man dich, lieber Andreas. Warst du auch genauso entschlossen auf deinem Weg in die Immobilienbranche oder gab es Umwege? Du hast ja Industriekaufmann gelernt, BWL studiert. Erzähl mal, wie bist du in die Immobilienbranche gekommen?
Ja, vielen Dank, Stefan. Der Weg in die Immobilienbranche war nicht vorgezeichnet, auch nicht gewollt von mir. Der hat sich eigentlich aus Leidenschaften, aus Interesse, aus spannenden Themen ergeben. Und das ist etwas, was sich auch durch meinen Lebenslauf immer wieder durchzieht. Wenn mich Sachen interessieren, dann bringe ich mich dort ein. Ich habe, wie du richtigerweise sagst, Industriekaufmann studiert, während der Ausbildung Industriekaufmann gelernt, während des Studiums weitergearbeitet, bei Pepsi Cola gewesen und nach dem Studium mir überlegt, was am meisten Spaß machte. Und das waren damals schnelle Autos, Automobilindustrie und habe dann in der Automobilindustrie 2 Werke verantwortet, in der Zulieferindustrie. Riesenspaß gemacht, total spannend für einen jungen Mann direkt nach dem Studium, dort etwa Verantwortung zu tragen. Anschließend zur Deutschen Telekom gegangen als einer der allerersten Externen, die dort tätig waren und den gesamten Umbau dieses damaligen noch Staatskonzerns in eine börsennotiert erfolgreiches Unternehmen in ganz, ganz kleinen Bereichen mitgestalten dürfen, was mir Riesenfreude gemacht hat, wo ich viel, viel mit Menschen zu tun hatte, mit Veränderungsprozessen, mit Change-Management-Prozessen zu tun hatte. Und 2 große Themen haben mich dort immer bewegt. Das waren auf der einen Seite Prozesse, Menschen, Produktivitäten Und auch der Personalabbau war natürlich ein großes Thema im Konzern. Und die zweite große Position waren Immobilien. Mhm. Und das hat mir riesen Spaß gemacht, was dort zu sehen, was dort möglich ist. Und wenn man dort an diese Themen herangeht, gerade Immobilienthemen, dann hat mich das total begeistert. Und dann habe ich die Chance gekriegt, im Immobilienbereich der DT Immobilienverantwortung zu übernehmen, mit ganz wunderbaren Kollegen dieses Unternehmen auf die Marktreife zu führen, dieses dann auch zu veräußern und dann mit der Veräußerung dann auch ausschalten zu können dort. Und so hat sich das dann so über Zufälle ergeben. Und es war nie geplant. Und das ist auch, glaube ich, gut so für mich.
Ja. Wenn du ganz weit mal zurückdenkst, als Kind, gab es da irgendeinen Traumberuf?
Jetzt kommt eine totale Plattitüde. Ich habe mir da nie richtig Gedanken drüber gemacht. Also bis zur Bundeswehrzeit hatte ich nie die Idee irgendeines Traumjobs oder etwas, was ich total angestrebt habe. Ich habe etwas gemacht, was mir viel Freude gemacht hat. Ich habe sehr, sehr lange Handball gespielt, recht professionell oder gut. Und das hat mir viel Spaß gemacht. War das ein Berufsziel? Nee. Ich hatte nie ein Berufsziel. Ich habe eine unbeschwerte Kindheit verbracht, eine Jugend verbracht, die mich einfach getrieben hat oder ich sie gemacht habe. Mhm. Und erst mit meiner Bundeswehrzeit habe ich klar gemerkt, was mir Spaß macht, wo ich Stärken habe und wo ich meine Zukunft auch sehe.
Ja, spannend. Dann war wahrscheinlich das mit den schnellen Autos zumindest irgendwie doch so ein Wunsch eines Jugendlichen, oder?
Ja, definitiv. Also ich möchte, also wenn ich über meinen ersten Renault berichte, der grasgrün uns weggerottet ist, danach ein alter BMW, der uns auch fast weggerottet ist, aber mit solchen Themen, die haben mir riesen Spaß gemacht, weil sie einfach davon geprägt waren, dass man was sehen konnte, was wir produziert haben. Und das ist das, was mir immer, wenn man was sieht, was jemand gemacht hat, sei es ein Tischler, sei es ein Maurer, sei es ein Automobilunternehmen, das sind Themen, die ich aber spannend finde.
Man kennt dich ja als Chancensuchenden und als Mensch, der die auch ergreift. Wie hast du denn die letzten 12 Monate erlebt? Waren die einfach schlimm oder siehst du Positives?
Jetzt gerade in diesem Winterblues, in dem wir alle gerade so ein bisschen miteinander sind, wenn man nach draußen in die Branche, aber auch in die Politik reinhört und auch in die Menschen, unsere Kunden, dann waren die letzten 12 Monate schon von sehr, sehr viel Arbeit und auch sehr, sehr anstrengend. Weil wir Verantwortung tragen, Marcel Komm und ich für knapp 120 Mitarbeiter. Und dort sicherzustellen, dass wir gut durchs Jahr kommen, dass wir es hinbekommen, es richtig zu machen, sodass die Firma auch zukünftig gut aufgestellt sind, das hat uns Tag und Nacht getrieben. Das war sehr, sehr anstrengend zu sehen, wohin läuft die, und da spreche ich für viele, die auch selbstständig oder auch Unternehmer sind, wohin läuft die Liquidität, ist die Liquidität ausreichend, wie müssen wir uns verstärken und wie stellen wir uns eigentlich für die Zeit nach der Corona-Zeit auf. Also soll konkret heißen, brutal schnell vergangen das letzte Jahr, aber von viel Sorge und auch Überlegung, was ist richtig zu tun, geprägt. Und da haben wir ein paar Entscheidungen für uns getroffen, die wir immer noch glauben, dass sie die richtigen sind. Wir haben unsere Auszubildenden beispielsweise komplett übernommen. Wir haben die studentischen Aushilfen, die da waren, auch komplett weiter beschäftigt, weil wir einfach die Menschen auch gebraucht haben, anschließend nach der Corona-Zeit. Und in der sind wir noch nicht, aber wir halten diesen Weg trotzdem für richtig, nicht nur in Menschen zu investieren, sondern auch anschließend nach dem Investment mit diesen weiter zusammenzuarbeiten.
Ja, großer Applaus. Das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Und du hast es gerade erwähnt, über 100 Mitarbeiter. Das ist natürlich eine Herausforderung, da auch die Motivation aufrechtzuerhalten, aber natürlich auch die Kommunikation, weil wir sind ja in einer Branche, wo ihr einfach auch viel miteinander sprecht, wo ihr euch abstimmt, wo ihr Ideen austauscht. Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr da gut aufgestellt? Wie kommuniziert ihr? Wie trefft ihr euch? Wie motiviert ihr?
Ich bin mir ganz sicher, dass dies eines der schwersten Themen ist, die wir in dieser aktuellen Phase haben. Gerade für unsere jungen Mitarbeiter ist der persönliche Austausch mit den etwas Erfahrenen, wo man mal schnell an den Schreibtisch gehen kann, sagen, hier, wie machst du das? Wie würdest du dieses Projekt sehen? Wie würdest du diesen Kunden angehen? Ein imminent wichtiger Prozesspunkt in ihrer beruflichen Entwicklung. Das haben wir natürlich ein wenig verloren in den ersten Monaten, wo wir auch sämtliche Mitarbeiter in Homeoffice geschickt haben für, ich glaube, 3 Monate. Und dann natürlich viel Kommunikation über Teams, über Telefonkonferenzen. Nur ein Beispiel. Die sämtlichen Bürovermieter haben wir jeden Morgen um 8:30, 9:00 kurz abgestimmt. Was ist gestern gelaufen? Was steht heute an? Wie geht's dir? Wo brauchst du Unterstützung? Sodass wir ganz, ganz nah dran sind. Das haben wir in der Bürovermietung, im Investment, in verschiedenen Teams gemacht, um einfach eine gefühlte Nähe zu haben. Mhm. Und für uns war schon das Thema über Teams, über Microsoft Teams mit den Mitarbeitern, mit allen Mitarbeitern auch mal ein Bier zu trinken, ein bisschen Socializing zu machen, das Aufrechterhalten von ein bisschen Spirit, schon ein schweres Thema. Und ich will gar nicht verhehlen, das ist brutal schwer. Das kriegst du kaum hin, über Teams oder über Zoom oder wie auch immer, ist es sehr, sehr schwer, eine zu sehen, wie es dem Mitarbeiter geht, eine Stimmung und Spirit aufrechtzuerhalten. Mhm. Das haben wir probiert. Und in dem Augenblick, wo es wieder nicht nur opportun war, sondern richtig war, sind wir auch wieder ins Büro reingekommen und unsere Mitarbeiter fast durchgängig, bis auf 2, 3, haben sich so gewünscht, wieder ins Büro zu kommen. Denn der häufigste Satz, den wir gehört haben, war, ich bin so dankbar, dass ich wieder ins Büro kann, dass ich mich mit Kollegen austauschen kann, dass ich etwas anderes sehe als meinen eigenen PC zu Hause.
Ja.
Und das ist etwas, was wir auch in der aktuellen Phase wieder erleben. Aktuell, Stefan, sind wir fast alle in Homeoffice. Die Mitarbeiter müssen sich eigentlich bei uns bewerben, wenn sie wieder ins Büro wollen. Und das sehen wir schon sehr, sehr deutlich. Wir als Beratungsunternehmen, was an kritischen Kundenthemen auch arbeitet, brauchen den persönlichen Austausch, den schnellen, spontanen Austausch, auch mal einen Kollegen, den man nicht häufig sieht, auch zu fragen, was er davon hält, wie er ihn unterstützen kann. Das vermissen wir sehr, sehr deutlich.
Ja, das führt mich so ein bisschen zu der nächsten Frage, wie sich die Bürofläche der Zukunft verändern wird. Gerade ist ja einerseits vom Institut der deutschen Wirtschaft eine Prognose erschienen, die sagen, dass nur 6% der Unternehmen in Deutschland ihre Büroflächen verkleinern wollen. Ihr selbst habt, glaube ich, für den Standort Frankfurt eine Prognose erstellt. Magst du uns da mal deine Zukunftsvision verraten?
Ja, sehr, sehr gerne. Wir müssen bei der Betrachtung, was Unternehmen tun und wann sie diese Strategie, dieses Handeln auch in Maßnahmen umsetzen können, ja schon differenzieren. Das heißt, wir haben natürlich Laufzeiten von Mietverträgen, die 2, 3, 5 oder noch länger laufen, sodass ein Effekt auf Neufläche oder eine Veränderung nur mit beispielsweise Untermietflächen oder auch erst viel, viel später passieren wird. Was wir aber miteinander alle festgestellt haben, ist, dass das Büro eine andere Wertigkeit erhalten hat. Es ist viel, viel mehr ein Hort von Unternehmenskultur, von Unternehmens-DNA, noch mehr geworden, als es vorher war. Weil natürlich viele feststellen, dass zu Hause, wenn alle zu Hause arbeiten, dann ist man austauschbar als Unternehmen. Und das möchte man natürlich vermeiden. Und um konkret auch auf den Standort Frankfurt zu gehen, wir glauben fest, dass wir deutliche Bewegungen reinkriegen werden und nicht nur in Frankfurt, sondern deutschlandweit, was die Veränderungen von mobilem Arbeiten auf die Anforderungen von Bürofläche sind. Anforderungen auf Bürofläche heißt, wenn ich zu Hause in meinem Arbeitszimmer sitze, wenn ich überhaupt eins habe, was die wenigsten meiner Mitarbeiter und auch Kunden haben, und mich dann auch wieder in eine Einzelzelle reinsetze und dort auch keinen sehe den ganzen Tag im Büro, dann funktioniert das nicht. Das heißt, das Büro wird eher ein Ort von noch stärkerer Kommunikation. Wie sagte Sven Wingerter, es ist das Thema der Lagerfeueratmosphäre, des Dorfplatzatmosphäre, die da sein muss, wo sich die Menschen austauschen, wo man kreativ an Themen arbeitet. Da wird das Unternehmen eine andere Anforderung an Büro stellen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie entwickeln sich die Qualität von Büros zukünftig? Wir glauben fest, dass sich Unternehmen noch stärker damit auseinandersetzen werden, Qualität und auch Geld zu investieren, um ein Büro für die Mitarbeiter attraktiv zu gestalten. Unabhängig davon ist aber aber auch etwas, dass das aufgrund von Homeoffice, von mobilem Arbeiten, von flexiblen Arbeiten, von unterwegs Arbeiten auch einen Einfluss stattfinden wird auf Reduzierung von Mietflächen. Das erleben wir sehr, sehr stark in dem Bereich der Growth Corporates, die jetzt gerade im Markt unterwegs sind. Und dort stellen wir schon fest, dass 20-30% bei gleicher Belegschaft weniger Fläche gegenüber der Zeit vor Corona oder der Ist-Situation nachgefragt werden, um einfach dort eine höhere Flexibilität, Sharing Ratios oder auch flexible Nutzung von Arbeitsplätzen halt sicherzustellen. Und ganz besonders, wenn ich den Standort Frankfurt mir nochmal betrachte, dort haben wir auch eine doppelte Transformation. Das heißt, wir haben dort gerade das Thema der Banken, Versicherung, der Finanzwirtschaft, die gerade, und da muss man sich ja nur die Zahlen der Deutschen Bank und der Commerzbank ansehen, was dort an Personalabbauthemen geplant sind. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf folgende Industrien, sei es im Legal-Bereich, sei es im Werbungsbereich etc. etc. Und das wird für den Standort Frankfurt gerade auch in den Randbereichen ein schweres Thema werden. Mhm. Und was wir aber intensiv begleiten und dort auch Kunden versuchen, die richtigen Lösungen aufzuzeigen. Mhm.
Ich hatte ja vor kurzem einen Gast, die sagte, Beton schafft Fakten. Und wie schaffen wir es denn jetzt von dem Zweiachser mit Gummibaum hin zum interaktiven Büro mit Lagerfeueratmosphäre zu kommen? Das ist ja nicht so ganz einfach. Oder?
Also, total nicht einfach. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sich Unternehmen verändern sich ja nicht per Fingerschnippen. Das sind Prozesse, die laufen halt. Das heißt, Prozesse, die über Jahre, gegebenenfalls auch Jahrzehnte Veränderungen produzieren. Und was dazu wichtig ist, ist ein Thema, wo wir starke politische Unterstützung auch aus der Branche brauchen, ist beispielsweise dort auch die Rahmenbedingungen, dass man Büros so gestalten kann, dass sie zukunftsorientiert sind, sicher sind, aber zukunftsorientiert sind. Soll konkret heißen Arbeitsstättenverordnung, Arbeitsstättenrichtlinie, technische Richtlinie und so weiter, auf zukunftsorientierte, funktionsfähige Büros auszugestalten, ist eine der ganz, ganz wesentlichen Aufgaben. Um die Frage ganz konkret zu beantworten, Stefan, natürlich geht das nicht per Fingerschnippen, sondern es wird auch über Jahre, gegebenenfalls auch Schaltjahre dauern. Aber hier ist ein Stein oder eine Lawine, ein Schneeball losgetreten, der sich Schritt für Schritt in den nächsten Quartalen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren verselbstständigen wird, größer werden wird und dazu sorgen wird, dass die knapp 500 Millionen Quadratmeter Bürofläche, die wir in Deutschland haben, auf einem doch sehr, sehr zukunftsorientierten Weg umgerüstet werden.
Umgerüstet in andere, bessere Büroflächen oder auch in andere Nutzungsarten?
Beides. Also beides. Natürlich gibt es Unternehmen, die ganz erfolgreich und auch noch sinnigerweise weiterhin in Einzelzellen, weil sie vielleicht sehr, sehr konzentriert arbeiten müssen und so weiter, auch weiterhin tätig sein werden. Trotzdem werden diese Unternehmen noch mehr gemeinschaftliche Fläche schaffen und so weiter. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und Umnutzung ist ein klares Thema. Ich bin immer sehr amüsiert, wenn ich sehen kann, wie mit welcher Leichtigkeit, sei es von politischen Entscheidungsträgern darüber gesprochen wird, aus einem Büro innerhalb von kürzester Zeit ein Wohnhaus oder ein Wohnareal zu machen. Spannende Aussagen, viel Spaß beim Umbau, viel Spaß bei der Genehmigungsphase, gerade was das Thema der Sanitärstränge etc. angeht. Das sind Themen, die sind nicht von heute auf morgen machbar, aber absolut sinnvoll und auch anzugehen. Und auf der anderen Seite werden wir auch etwas erleben in der jetzigen Phase, dass beispielsweise auch mehr Büro in Richtung der Wohnareale kommt, um einfach Heimat, Wohnort nah auch im Büro tätig sein zu können, wenn man zu Hause aufgrund der familiären oder auch der infrastrukturellen Struktur nicht arbeiten kann.
Ja, Andreas, du hast die Politik eben schon kurz erwähnt. Das habe ich hier natürlich auch auf meinem Zettel stehen, da du mit den Politikern ja im regen Austausch bist. Was wünschst du dir von der Politik und Nachfrage? Wie sehr holt sich die Politik gerade jetzt Rat bei den Experten ein, zum Beispiel beim ZIA?
Spannende Frage. Also muss ich mal natürlich darauf achten, dass jetzt keiner der Politiker, schönen Gruß an Tobias Zech oder Christoph Ploss und so weiter, nicht mithören. Aber ich würde mir schon deutlich mehr Fachkenntnis wünschen. Das heißt, nur weil jemand ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung oder ein Mietshaus mal den Mietvertrag abgeschlossen hat, ist er nicht in der Lage, auch gleichzeitig das allumfassend halt mit allen Auswirkungen auch zu begleiten. Deswegen auch ein klarer Aufruf. Und da bin ich eigentlich das schlechteste Beispiel. Aber wir brauchen deutlich mehr Immobilienprofis, die nicht nur unsere Branche vertreten in den jeweiligen Gremien, sei es CIAS oder wie auch immer, sondern auch in die Politik reingehen. Das würde uns unglaublich gut tun und wäre auch sehr, sehr hilfreich. Und ja, die Politik holt sich schon vom CIA und auch von den weiteren Verbänden regelmäßig ein Feedback ab. Aber in den Endergebnissen sehen wir, sei es in der Unterstützung des Handels, sei es in der Unterstützung von Bürothemen oder Wohnthemen, noch viel zu wenig wird dort auch der Rat auch umgesetzt. Das ist eigentlich das, was uns am meisten auch stört, wenn ich sehe Diskussionen, die beispielsweise in Hamburg geführt werden, Einfamilienhausbebauung, ja, nein, in Hamburg Nord und so weiter. Mhm. Wir dürfen alle nicht vergessen, dass Immobilienentscheidungen sind Langfristentscheidungen, die 50, 60, 80 oder noch viel, viel mehr Jahre Auswirkungen haben auf einen Stadtteil, auf ein Areal, auf eine ganze Stadt. Und das muss mit einer sauber durchdachten, langfristigen Strategie auch durchgezogen werden. Und da würde ich mir einfach viel, viel mehr Austausch operativ vor Ort mit den Menschen, die es auch investieren, die es nutzen müssen, anstatt dort politische Manifeste oder Parteiprogramme in den Fokus zu stellen.
Ja. Kann ich nur unterstreichen, wird sicherlich so wahrgenommen und es ist so.
Nein, aber Stefan, nur als Beispiel, ich bin ja gerade in Berlin, also wir zeichnen das aus Berlin raus auf und hier erlebe ich halt, dass mit und oder auch gegen Immobilienwirtschaft gearbeitet wird. Und ich glaube, das ist eines der entscheidenden Fehler. Es gibt ganz wunderbare Eigentümer und ein Großteil unserer Mitglieder, nicht nur beim ZIA, sondern auch in der Branche, sind verantwortungsbewusste Eigentümer, Entwickler etc. etc. Aber gegen etwas zu arbeiten, hat noch nie eine Stadt vorangebracht, sondern eher eine klare Strategie, eine Strategie zu haben, die Immobilienwirtschaft auch mit einbezieht.
Das finde ich toll, dass du das nochmal so ausdrücklich sagst, wie viele verantwortungsbewusste und professionelle Leute es in der Branche gibt und wie bedeutend die Branche für die Gesamtwirtschaft ist. Du hast gerade erwähnt, du sitzt im Moment in Berlin. Ihr habt mit einem Partner ein neues Büro eröffnet in stürmischen Zeiten. Wie funktioniert das? War das eine gute Entscheidung?
Ja, ob das jetzt eine gute Entscheidung ist, also noch fühlen wir uns total wohl damit.
Sehr gut.
Und wir arbeiten hart dran. Ich zum Beispiel lebe ja in Hamburg und bin aber 3 bis 4 Tage zurzeit nicht in Frankfurt, wo unser Headquarter ist, sondern bin in Berlin, um einfach das Team auch dabei zu unterstützen und auch in schwierigen Zeiten eines Onboardings. Und wie bringst du ein neues Team von knapp 30 Mitarbeitern neu in eine Firma rein? Das ist gar nicht so einfach. Das hat etwas mit persönliche Anwesenheit zu tun. Ja. Und deswegen mache ich das auch persönlich.
Ja.
Und natürlich ist das ein komplett antizyklisches Thema, was wir gerade gemacht haben. Aber wir glauben an eines glauben wir ganz fest, dass Berlin mit Abstand die spannendste Stadt ist in Deutschland zurzeit und auch in Zukunft sein wird, was Veränderungsprozesse angehen wird, was auch immobilienwirtschaftliche Veränderungsprozesse angehen wird, dass sie die größte Stadt im deutschsprachigen Raum ist und dass dort, sei es auf der Projektentwicklungsseite, sei es auf der Eigentumswohnungsgeschichte, Bauträgergeschäft, in dem Vermietungsgeschäft, das Wohnthema eine ganz, ganz relevante Rolle spielen wird. Und das haben wir uns sehr, sehr genau überlegt und sagen, hey, hier wollen wir halt ein relevanter Player sein, der als Unternehmer mit einem etwas größeren Team von knapp 30 Mitarbeitern hier reingeht und dieses Thema auch treibt. Und das machen wir gerade. Sehr, sehr intensiv und haben die Chance gekriegt, von Thorsten Kühn hier das Unternehmen zu erwerben. Das haben wir zu 100% erworben und versuchen jetzt Schritt für Schritt zusammen mit meiner Geschäftsführungskollegin dieses nach vorne zu bringen. Ja, wir glauben an Berlin. Das ist es. Wir glauben ganz, ganz, ganz fest, dass professionelle, gute Immobilienberater auch in Berlin notwendig sind und auch in Berlin gebraucht werden und dass wir dort unseren Marktanteil nicht nur halten, sondern auch ausbauen werden.
Ja, super. Also ich finde antizyklisches Vorgehen kann sehr, sehr smart sein. Und ich gebe dir natürlich recht, dass das Zusammenführen von Teams ist schon in normalen Zeiten eine Mammutaufgabe und jetzt bedarf es sicherlich eine ganze Menge Konzentration. Gibt's denn bei dieser Aufgabe noch weitere Projekte 21, wo du sagst, das steht in diesem Jahr an?
Also das wichtigste Projekt, was wir haben, aber das ist nicht Projekt, das ist eigentlich unsere Standardaufgabe ist, gut durchs Jahr zu kommen mit der Firma, mit den Mitarbeitern, die wir deutschlandweit haben, inklusive unserer Partner, dass wir gut durchs Jahr kommen. Ansonsten haben wir für dieses Jahr kein größeres Wachstumsthema geplant. Aber das wusste ich im Februar, März letzten Jahres auch noch nicht, dass wir uns die BBI einverleiben werden. Dementsprechend, wir sind offen für diese Themen und kein Geheimnis. Ich habe es in einem anderen Podcast auch schon mal erwähnt, dass wir uns natürlich mit Leipzig, Dresden beschäftigen. Super spannende Stadt. Aber wir haben noch nicht den richtigen Fuß in die Tür gekriegt, dort auch unternehmerisch tätig zu sein. Und wir haben vor 3 Jahren beispielsweise das Thema Healthcare als neues Team aufgebaut. Das funktioniert wunderbar. Und ich will nicht verhehlen, dass wir an ähnlichen Themen, wo wir Unternehmer finden, die gemeinsam mit uns an Assetklassen, an besonderen Themen arbeiten wollen, dass wir das auch treiben. Aber wir suchen nicht aktiv, aber wir werden ab und zu auch gefunden.
Sehr gut. Andreas, ich spiel mal für eine Minute den Bad Boy und den Pessimisten. Du weißt, dass ich das gar nicht bin. Aber die Trendforscher sagen ja grundsätzlich, dass alle Tätigkeiten, die intermediär sind, in der Zukunft entfallen werden, weil immer mehr Endverbraucher und Anbieter zusammenarbeiten. Was heißt das für die Maklerzunft? Denn es ist ja ein klassischer Intermediärberuf, der vermittelnd wirkt auch. Siehst du da, dass ihr immer mehr automatisiert, standardisiert werdet, dass immer mehr Plattformen kommen? Und ist es für dich eine Bereicherung, die Technologie? Oder siehst du es doch auch ein bisschen als Verdrängung an?
Ja, sehr, sehr, sehr gute Frage. Es gibt natürlich 2 Reaktionsmechanismen. Ich könnte jetzt sagen, das wird alles gar nicht so schlimm und der Kunde wird uns immer brauchen und so weiter. Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube schon, dass wir hier in einer massiven Veränderung in der Branche stehen, die uns sehr, sehr differenziert, gerade im Bürovermietungsbereich als Beispiel. Und das könnten wir auch über die anderen Vermietungsbereiche, sei es im Living, sei es in Industrie, Logistik, aber auch in Retail, Hotel und so weiter genauso weiter fortführen, dass dort eine viel, viel stärkere Digitalisierung zum Tragen kommen wird, die dafür sorgen wird, dass das alles das, was nicht professionelle und nicht, damit möchte ich nicht sagen, dass sie unprofessionell sind, sondern eher das Gegenteil, dass sie sich halt nicht sehr häufig mit ihren Immobilienthemen beschäftigen, dadurch eine ganz andere Transparenz erhalten werden, was digitale Prozesse und so weiter angeht. Soll konkret heißen, also alles das, was so ich sag mal, bis 100 Mitarbeiter haben wird, Unternehmen, die nicht regelmäßig sich mit ihren Immobilienthemen beschäftigen, sondern vielleicht nur alle 5, 7 oder 10 Jahre, die kriegen einen Riesenschub, was das Thema Datentransparenz, Automatisierung angeht, Automatisierung von Entscheidungsprozessen, Auswahlprozessen, Comparables, die nachweislich die richtigen sind, vorgeschlagene, automatisierte Verträge etc. etc. Das wird alles kommen und das wird ein Großteil auch der Berater, der Maklerzunft, gerade auch in diesem Bereich schon treffen. Finde ich das schlimm? Nee, das ist so, das ist ein ganz normaler Prozess, in dem wir uns da bewegen. Führt aber auch dazu, dass die klassische Beratung, die dann anschließend stattfindet bei einem etwas größeren, noch intensiver sein wird. Noch intensiver sein wird, gerade in der Beratung, was soll ich tun, wie soll ich es tun, etc. etc. Hat das Auswirkungen auf das Vergütungsmodell? Klar. Mhm. Das heißt, wir werden mittelfristig, und da möchte ich mittelfristig eher nicht definieren vom Zeitpunkt her, aber schon deutliche veränderte Prozesse erleben, was das Thema Vergütungsmodelle, sei es für Anmietungs-, Vermietungs-, aber auch für An- und Verkaufsentscheidungen angeht. Digitalisierung, Riesenthema, gerade auch für Investmentprozesse, besonders aber auch für Vermietungsprozesse, führen dazu, dass wir dort Veränderungen der auf der einen Seite der Landschaft der Berater, Makler erleben werden, aber auch der Einkommensmodelle.
Ja, Andreas, ich will noch mal so ein bisschen persönlich hören. was bei dir so beim Thema Immobilie noch so passiert. Gibt's eine Lieblingsimmobilie von Andreas Wende?
Ich habe eine Büroimmobilie, die ich sehr mag. Das ist der Sprinkenhof in Hamburg. Ich liebe das Treppenhaus. Ich mag die Kontorhäuser in Hamburg sehr und kann mich dort in Details verlieben, die da sind. Das ist so jobmäßig. Und ich sage jetzt etwas, Stefan, was du nie im Leben erraten würdest, aber ich finde Kirchen, alte Kirchen, sensationell. Was sie schaffen in dem Augenblick, wo man eine Kirche betritt, und das, ich spreche jetzt nur über mich, führen dazu, dass ich eine andere Herangehensweise an das Haus sehe, wie es aufgebaut ist, wie Kirche. Und neben viele Kirchen, beispielsweise in Friesland, in Nordfriesland oder an der Ostseeküste und so weiter, die mag ich sehr gerne, weil sie einfach einen Raum geschaffen haben, der plötzlich Gemeinschaft und Zusammenwirken ermöglicht und ermöglicht hat. Und das ist etwas, wo ich mit hoher Demut auf Kirchen aktuell schaue und mag das total gerne. Genieße es, in mir Kirchen anzusehen. Was weiß ich, beispielsweise die Kirche in Süderende auf Föhr ist ein traumschönes Haus, klein, ganz, ganz schnuckelig, aber mit einer Ausstrahlung, die ich in dieser Form bei Büro oder Retail oder Hotel, Logistik, wo ich mich jeden Tag mit beschäftige, nicht ansatzweise habe. Da strahlt Raum etwas aus. Und das ist mal ein ganz anderes Thema, Stefan.
Super spannend, finde ich schön. Und ich muss sagen, die Kirchenbaumeister, das waren tatsächlich Baumeister. Und man kann wirklich merken, dass da einfach unglaubliches Wissen, aber auch subtiles Wissen und Energie einfach gut eingesetzt wurden. Sehr spannend.
Also, Stefan. Also wenn man sich alleine den Lichteinfall ansieht, wie Licht zu einer bestimmten Tageszeit, wie dann beispielsweise dann, wenn Gottesdienste waren oder geplant waren oder früher waren, wie dann das Licht in ein Haus reinkommt, was dann im Licht erscheint, das ist spektakulär schön und begeistert mich ganz, ganz, du merkst das total, weil es einfach durchdacht ist.
Ja, absolut, absolut. Finde ich total schön. Und bei solchen Möglichkeiten ist es dann auch schön, dass man sich mal verliert und mal, dass mal die Zeit stehen bleiben darf in dieser immer schneller werdenden Welt. Was macht Andreas Wende, wenn er abends seine Bürotür abschließt oder jetzt vielleicht den Laptop zugeklappt hat? Womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit? Was macht dir Freude? Wie entspannst du?
Ich habe das Glück, dass ich eine ganz wunderbare Familie habe, bin immer noch mit der gleichen Frau verheiratet, das glaube ich seit 27 Jahren und auch für die nächsten 27 Jahre haben wir das eigentlich auch mindestens so geplant. Und das ist etwas, was ich sehr genieße, nach Hause zu kommen, dort zwei erwachsene Kinder zu haben, die wenn sie dann mal da sind, uns aber auch ein gutes Gefühl von Familie zu geben und auch eine Großfamilie, um mit meinen Geschwistern zu haben. Das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, was gerade auch in dieser Corona-Zeit mir nochmal sehr, sehr deutlich auch vor Augen geführt hat, wenn man seine Eltern beispielsweise seit einem Jahr nicht gesehen hat, um einfach kein Risiko reinzubringen. Das ist etwas, was mir persönlich auch nahe geht und worüber wir uns auch als Familie viel Gedanken machen können, wie man das auch anders lösen kann. Das war jetzt das der esoterische Anteil. Natürlich gibt es... Ich bin Fußballer, also ich liebe Sport. Bis auf rhythmische Sportgymnastik und Dressurreiten gucke ich mir, glaube ich, alles an, total gerne. Und jetzt die Freunde unter uns, die jetzt Dressurreiten oder rhythmische machen, ich mag es halt nicht sehen, ist halt so. Schaue natürlich jedes Spiel vom HSV und bin deswegen halt auch Leid und Freud erprobt. Aber so ist das Leben halt. Mal ist es gut und jetzt sind wir halt im Tief, manchmal wieder in ein Hoch. Es ist total okay. Und dann gibt es noch ein Winterhobby, was ich ganz gerne im Winter mache, wenn die Abende lang sind. Ich beschäftige mich gerne mit Ahnenforschung, das heißt über die Vorfahren, da über verschiedene Kirchen herauszufinden, wo dann meine Vorfahren wann waren, warum sie was gemacht haben, welche Spuren sie in den jeweiligen Orten oder in ihrem Leben hinterlassen haben. Das interessiert mich brutal. Das ist etwas, wo ich gerne viel, viel mehr Zeit drin geben würde. Und ich lese gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lese gerne gute Bücher und auch mal andere Themen. Aber es macht mir viel Spaß.
Wie weit bist du in der Ahnenforschung zurückgekommen? In welchem Jahr bist du aktuell?
Ach, das ist... Das ist ja ganz, ganz breit. Also zwischen der Großteil scheitert natürlich im 30-jährigen Krieg, also wo viele Kirchenbücher verbrannt wurden. Aber in Teilbereichen, die dann halt über Schlösser oder über kirchennahe Themen doch erhalten wurden, bin ich mit einem Zweig auf ca. 1280. Wenn es alte große Bauerngüter waren, Höfe waren, wo meine Vorfahren damals tätig waren, dann kann man das noch ganz gut nachvollziehen. Aber, wow. Aber es ist nicht das Thema, wie weit, sondern was sind die spannenden Themen?
Und unbedingt.
Warum haben sich diese Wege ergeben? Und wo gibt es Menschen, die an den gleichen Sachen forschen? Finde ich super spannend und kann mich in sowas auch verlieren. Dann ist mal so 2-3 Stunden halt mal plötzlich weg und das zeigt mir, dass ich es liebe.
Absolut, ja, toll, tolle Geschichte. Andreas, wenn man dich treffen will in einem Restaurant, wo bist du oft? Erzähl mal, was ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt, wo auch immer, auf Föhr?
Ja, auf Föhr, also definitiv Föhr auf jeden Fall dabei. Fitis und Schapers, also bei Schapers glaube ich, das ist eine Surferkneipe. Also da gibt es kein spektakuläres Essen, es ist einfach nur Atmosphäre. Ja. Was ich toll finde. Und ich bin genauso gerne am Möhgrill in Hamburg, wie ich in 4 Jahreszeiten ein Schnitzel esse, mit Johannes Conradi als Beispiel. Also ich habe nicht ein hundertprozentiges Lieblingsrestaurant. Wir als Familie gehen unglaublich gerne in den Dorfkrug, in Volksdorf, was einfach ein wunderbares Essen für uns ist, ein tolles Atmosphäre, ein wunderbarer Gastgeber. Also da, wo wir uns wohlfühlen, wo wir mit netten Menschen zusammen sind. Das ist dann in dem Augenblick unser Lieblingsrestaurant. Und wenn das dann auch zufällig auf Föhr ist oder an der Nordsee woanders oder in Haftkrug oder Scharbeutz, noch besser.
Wunderbare Orte. Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Toll. Abschlussfrage. Wenn man dir eine Freude bereiten will, was schenkt man Andreas Wende? Worüber freust du dich?
Es hört sich jetzt... Stefan, tolle Frage. Ich bin eigentlich ganz schlecht darin, beschenkt zu werden, weil ich immer schon den Eindruck habe, ein schlechtes Gewissen zu haben, halt, dass ich vielleicht etwas übersehen habe oder vielleicht etwas zurückschenken muss und so weiter. Wenn das nicht der Fall ist, mit materiellen Dingen ganz, 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 ganz wenig. Es sind die kleinen Sachen, die meine Familie oder Freunde feststellen, dass ich da mal drauf geguckt habe und dann vielleicht das vermisst habe oder brauche. Das schönste Geschenk ist Zeit, Aufrichtigkeit, Zeit, mit Menschen halt gemeinsam eine gewisse Zeit zu verbringen. Das finde ich einfach am schönsten, was mein privates Thema angeht. Also ein Essen zu viert oder zu dritt, was privat angerichtet wird, was privat auch gemacht wird, ist für mich eines der schönsten Geschenke, weil es einfach gemeinschaftliche Zeit ist. Und gemeinsame Zeit ist für mich eines der schönsten Geschenke. Und wenn ich das Thema nochmal auf das berufliche Thema sehe, die schönsten Geschenke im Beruf sind, wenn ich sehe, wenn Mitarbeiter, die wir versucht haben zu entwickeln, selber ihre Themen machen, sich entwickeln, eigene Transaktionen machen, den ersten Verkauf, die erste große Vermietung machen. Und das sind Themen, die finde ich total klasse. Nicht wegen dem Umsatz, sondern weil das Begleiten, das Schieben, das Hinführen letztendlich zu einem Erfolg. Und mich begeistert sowas. Und das ist für mich eins der großen Geschenke, die man haben kann.
Lieber Andreas, schöner kann man es nicht sagen. Das schönste Geschenk ist Zeit miteinander zu verbringen. Vielen Dank, dass wir Zeit miteinander verbringen durften bei diesem sehr, sehr inspirierenden Podcast, der von der Ahnenforschung über die Lagerfeueratmosphäre im Büro bis hin zur Surferkneipe auf Föhr uns geführt hat. Super spannend. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Ich wünsche dir viel, viel Gesundheit, Freude und Erfolg in diesem herausfordernden Jahr 2021 und ich darf unseren Zuhörern schon ankündigen, dass am nächsten Freitag an dieser Stelle mein Kollege Alexander Heinze mit einem weiteren spannenden Gast aufwartet. Freut euch auf ein anregendes Gespräch. Und wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr unsere Homepage unter www.interact.network. Ich wünsche euch im Namen des gesamten Teams eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Euer Stefan Jung.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.